Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Einen Erfolg hat Russland im Krieg gegen die Ukraine gerade ja eher auf einem Papier zu verzeichnen, und zwar auf den Annexionsverträgen, die aber jenseits von Russland im Prinzip niemand anerkennt. Die Ukraine wiederum scheint militärisch gerade mit ihrer Gegenoffensive weiter voranzukommen. Wir sprechen regelmäßig über das, was militärisch im Land passiert. Wir wollen jetzt aber auch mal am Anfang fragen, wie blickt eigentlich die Ukraine auf den bevorstehenden Winter? Machen das mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie wird der Winter? Bei uns heißt das gerade ja diskutieren über Entlastungspakete und über Gaspreisbremsen, politischer Streit. Was heißt das gerade für Menschen in der Ukraine?
Ja, den Menschen in der Ukraine steht womöglich auch ein sehr harter Winter bevor oder ein vielleicht sogar noch viel härterer Winter, wenn man jetzt mal absieht von den Kampfhandlungen, eben auch den Menschen, die in den ukrainischen Städten und Dörfern wohnen. Die Speicher waren Anfang Oktober mit knapp 14 Milliarden Kubikmeter Gas gefüllt und es wird wohl nicht so kommen, dass man die Zielmarke eben erreicht, die der Ministerpräsident früher ausgegeben hat. Da fehlen noch 5 Milliarden Kubikmeter. Der Gasverbrauch ist deutlich niedriger als vor dem Krieg, denn die Wirtschaft ist stark eingebrochen. Große Unternehmen sind zerstört. Dennoch könnte das Gas eben knapp werden. Und deshalb machen sich schon einige Bürgermeister daran, eben Tipps zu geben. Der Bürgermeister von Lemberg wurde beim Holzhacken gefilmt, sagt, man sollte sich mit Holz eindecken, wenn man irgendwie Möglichkeiten hat, damit zu heizen. Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, hat den Menschen geraten, sich warme Kleidung zu besorgen. Und die Menschen kaufen sich jetzt vor allem Elektroradiatoren, also mit Strom betriebene Heizkörper, um die eben dann im Notfall zu benutzen. Allerdings, wenn alle in einer bestimmten Stadt die benutzen, dann bricht dort möglicherweise eben die Stromversorgung zusammen. Der wichtigste Rat ist wohl, den Experten geben, sich schon jetzt einen Plan zu machen, wohin man umziehen könnte, wenn gerade in der Wohnung, wo man eben ist, wenn die kalt bleibt, dass man sich da eben mit Verwandten und Bekannten kurz schließt. Wenn es bei euch kalt wird, kommen wir zu euch oder eben umgekehrt. Also es wird auch in der Ukraine, ja, wird jetzt schon gezittert, wie hart der Winter werden wird.
Das sind die Sorgen vor dem Winter, was das angeht. Was den militärischen Verlauf, die Entwicklung angeht, ist es so, dass die Ukraine weitere Erfolge meldet?
Ja, und die Erfolge finden jetzt auch im Süden statt, im Bezirk Cherson. Da hat die ukrainische Armee mehr als ein Dutzend Orte im nordwestlichen Teil befreit. Und ja, ein relativ großes Gebiet und ist auch ziemlich schnell vorwärts gekommen. Manche haben da von einem Zusammenbruch der russischen Linien gesprochen, haben das so interpretiert. Andere Beobachter wiederum von einem zumindest halbwegs geordneten Rückzug, der dann eben auch angeordnet worden sei. Also keine panikartiger Rückzug. Das russische Verteidigungsministerium spricht davon, dass man die Front verkürzen wolle, begradigen wolle. Allerdings klingt das natürlich so ein bisschen, ja, besänftigend, denn das kommt jetzt auch zunehmend eben zumindest in den staatlichen Medien zur Sprache. Man kann das also auch nicht mehr leugnen, dass man da eben Verluste hat, und das führt bei den Menschen und bei diesen Propagandisten, die sonst eben so ganz klar die Kremlinie verfolgen, auch zu großem Unmut. Und den tun sie da eben auch kund. Ja, auch im Donetsk-Becken hat die Ukraine weiter die Initiative. Sie hat ja die Stadt Liman zurückerobert und hat von dort aus die Möglichkeit, eben auch weitere, die russischen Besatzer in weiteren Orten eben anzugreifen. Sviatove, Kremina, beides würde, wenn erfolgreich, den Weg in den Bezirk Luhansk ermöglichen, bei dem die russische Armee ja so stolz war, dass sie ihn praktisch ganz erobert hatte.
Was bei diesen Entwicklungen ja immer ein bisschen mitspielt, ist auch diese Frage, was könnte Russland tun, wenn die Erfolge der Ukraine weitergehen? Was tut Russland als Äußerstes? Dann ist immer die Frage, ob eben mögliche Atomschläge im Raum stehen, diese Sorge. Und wenn dann Meldungen kommen, wie zuletzt zum Beispiel über geplante russische Atomtests, dann ist natürlich eine Menge Angst da. Gleichzeitig ist immer die Frage, kann man sagen, was da dran ist an dieser Angst?
Ja, es ist ganz schwer zu sagen. Also diese Meldungen sind ja so nicht überprüfbar. Man weiß nicht mal genau, wo sie dann genau herkommen. Wir hatten diesen Güterzug mit Waffen, der, wie es heißt, mit der 12. Chefdirektion des Verteidigungsministeriums zusammenhängen soll. Und diese Direktion ist eben zuständig für die Wartung, den Transport und auch von Nuklearmunition. Also, aber das sind eben dann Dinge, die verbreitet werden über russische Militärblogger und dann heißt, wird dann ein Video gezeigt, von dem es einfach nur heißt, der Zug sei unterwegs Richtung Ukraine. Man kann das nicht überprüfen. Es kommen da eben schlicht und ergreifend unterschiedliche Signale aus Russland. Präsident Putin hat ja immer wieder so unterschwellig eben gedroht mit einem Atomschlag. Gerade jetzt, wie Sie es gesagt haben, nach der Annexion 3 weitere ukrainischer Gebiete. Sein Sprecher Dmitri Peskow tritt da immer auf die Bremse. Er hat schon vor einigen Tagen gesagt, Atomwaffen nur, wenn die Existenz Russlands in Gefahr ist. Und jetzt hat er wieder gesagt, es werde keine Atomtests geben. Westliche Politiker übten sich in nuklearer Rhetorik. Daran wollen wir uns nicht beteiligen. Das Außenministerium ist wieder mehr aggressiver in seiner Rhetorik. Also es ist vielleicht auch die Strategie, den Westen eben unsicher zu machen und die Angst vor einem Atomschlag zu schüren.
Informationen und Einschätzungen von Florian Kellermann, Korrespondent für die Ukraine und Russland. Dankeschön.